mindestens richtig in ihrer Einschätzung. Und komme aus Siegen, ungefähr 400 Kilometer nördlich von hier, da ist auch Sitz der DZM, gehöre dort zu einer freien evangelischen Gemeinde und bin jetzt seit 2005 bei der DZM. Bevor ich noch mit uns beten möchte, fiel mir gerade noch ein, weil du das Konzert mit Warum Lila angekündigt hast. Also möchte ich ganz herzlich nochmal zu einladen. Ich war mit den Jungs diesen Sommer eine Woche unterwegs. Die waren mit beim Jugendzelt in Hamburg eine ganze Woche. Also richtig gute Jungs, richtig gute Musik. Geht da ruhig mal hin. Ich bete noch mit uns und wir bleiben dazu sitzen. Jesus, wir bitten, dass du nun zu uns sprichst. Schenke uns offene Ohren und Herzen und begegne du uns. Schieb all das beiseite, was uns ablenkt, was uns die Aufmerksamkeit nimmt und mach uns aufmerksam für das, was du uns sagen willst. Du hast versprochen, dass dein Wort niemals leer zurückkommt. Amen. Zwei Situationen, zwei ganz unterschiedliche Orte, zwei unterschiedliche Länder, zwei unterschiedliche Kontinente, zwei unterschiedliche Gemeinden. Eine Situation habe ich selbst erlebt, von der anderen gelesen. Beide Situationen sind aber real, also wirklich passiert. Situation 1, Xanten am Niederrhein. Vor ungefähr 2 Jahren, ich war dort, um eine Bekannte zu besuchen. Und sie wollte mir an einem Sonntag den sehr eindrucksvollen katholischen Dom in Xanten zeigen. Wir gingen also rein und wurden direkt von einem älteren Herrn sehr deutlich darauf hingewiesen, dass wir den Dom jetzt nicht besuchen könnten, denn es sei ja schließlich Gottesdienst. Ein anderes Ehepaar hinter uns war entrüstet und fragte, darf man denn jetzt nicht mehr in die Kirche? Daraufhin antwortete der ältere Herr in seiner erneut charmanten und freundlichen Art und Weise, doch, wenn Sie sich still und brav in die vorderen Reihen setzen. Raten Sie mal, ob das Ehepaar der freundlichen Einladung gefolgt ist oder nicht. Situation 2. Ein Pastor aus USA schreibt, ich war Gastprediger in einer kleinen Gemeinde. Die Dame vom Begrüßungsdienst sagte mir ganz unverblümt, junger Mann, Sie sollten Ihre Sache heute Morgen besser gut machen, denn wir werden einen Besucher im Gottesdienst haben. Offensichtlich war das ungewöhnlich. Sie erklärte, dass gerade eine Frau angerufen und um eine Wegbeschreibung gebeten hatte. Unsere Gemeinde wird seit Jahren schon immer kleiner, sagte die Dame traurig, und wir brauchen Mitglieder, um die Rechnungen zu bezahlen. Bevor der Gottesdienst anfing, stand ich zusammen mit einem Ältesten draußen und begrüßte die Leute. In diesem Moment sah ich den Besucher. Ich wusste, dass diese Frau nicht zur Gemeinde gehörte, weil nun sie sah nicht so aus wie all die anderen. All die Mitglieder hatten ordentliche Anzüge und hübsche Kleider an. Diese junge Frau sah aus, als habe sie in ihren Kleidern geschlafen. Sie war nicht ungepflegt, es war nur offensichtlich, dass sie ein hartes Leben hatte. Was hatte sie dazu gebracht, hierher zu kommen? War sie misshandelt worden? War sie am Ende ihrer Kräfte und brauchte dringend Jesus und seine Nachfolger? Der Älteste machte einen Schritt auf die junge Frau zu und versperrte ihr den Weg in den Gemeindesaal. Fräulein, sagte der Mann einschüchtern, in der Kirche ziehen wir unsere besten Kleider für Gott an. Meine Kinnlade fiel herunter, ich war schockiert. Nein, das hast du gerade nicht wirklich zu ihr gesagt. Leider hatte er es. Die Augen der jungen Frau füllten sich mit Tränen, als sie schnell zu ihrem Auto lief, um sich davon zu machen. Zwei Situationen, so unterschiedliche Rahmenbedingungen, aber im Ergebnis doch gleich. Menschen, die sich auf den Weg in die Kirche, auf den Weg in die Gemeinde, auf die Suche nach Gott begeben, wird der Eintritt verwehrt. Und ich habe das dem Bernd vorhin schon erzählt, mir ist es wirklich heute Morgen so gegangen, als ich hier reinging und dann fiel mein Augenwinkel nur so rechts auf so einen Zettel bei euch an der Tür. Da hatte ich erst gelesen, bitte keine Gäste mit in den Saal nehmen. Da habe ich gedacht, das ist aber kritisch, aber ich habe dann gelesen, es sind keine Getränke. Das passt also. Auch wenn die Situation es vielleicht anders vermuten lassen, ich will Sie und euch heute Morgen gerne ermutigen. Und ich möchte das tun mit 4 Erkenntnissen aus einem Text der Bibel, wo sich ebenfalls Menschen auf den Weg zu Jesus machen. Und ich möchte uns den Text gerne lesen. Er steht im Neuen Testament, im Markus-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Markus 2, 1 bis 12 und ich lese nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Viele Menschen strömten zusammen, sodass nicht einmal mehr vor der Tür noch Platz war. Ihnen allen verkündete Jesus die Heilsbotschaft. Da kamen 4 Männer, die einen Gelähmten trugen. Und weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Als Jesus sah, wie fest sie darauf vertrauten, dass er ihrem Freund helfen würde, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten, das ist Gotteslästerung. Was bildet er sich ein? Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus durchschaute sie und fragte, wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es leichter zu sagen, dir sind deine Sünden zu vergeben oder diesen Gelähmten zu heilen? Ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Macht hat, schon jetzt Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause, du bist gesund. Der Mann stand auf, nahm seine Trage und ging hinaus. Fassungslos sahen ihm die Menschen nach und riefen begeistert, noch nie haben wir so etwas erlebt und alle lobten Gott. Vier Erkenntnisse möchte ich mit Ihnen teilen, die die vier Männer, von denen hier die Rede ist, machen, beziehungsweise schon hatten. Und ich habe die Predigt überschrieben mit die fantastischen vier und der Gelähmte. Erkenntnisse für einen missionarischen Lebensstil. Und ich möchte jede Erkenntnis mit einer kurzen persönlichen Frage abschließen, für die ich mir wünsche, dass wir sie als Frage wirklich mit in die Woche nehmen und sie für uns ganz ehrlich und ganz persönlich beantworten. Zur ersten Erkenntnis. Unser Freund braucht Jesus. Das Leben in Palästina zur Zeit Jesu war sehr öffentlich, denn die Menschen ließen im Normalfall tagsüber ihre Türen offen. Und eine offene Tür bedeutete, dass jeder hereinkommen konnte. Eines Tages beginnt Jesus also in solch einem Haus zu lehren und seine Anhänger drängen hinein. Und bald war das kleine Haus wirklich voll wie eine Sardinenbüchse und die Menschen standen bis auf die Straße. Wir wissen nicht, was das Anliegen dieser Menschen war, die sich dort in das Haus um Jesus drängten. Aber wir wissen um die vier Männer, die ein besonderes Anliegen hatten. Denn diese fantastischen vier, wie ich sie gerne nenne, hatten einen gelähmten Freund, der Jesus unbedingt brauchte. Sie hatten nicht das Ziel, Jesus abzufeiern oder zu umlagern wie Fans ein Superstar. Nein, sie hatten das Ziel, ihren Freund zu Jesus zu bringen, weil sie erkannt hatten, ihr Freund, unser Freund, braucht Jesus. Es ging ihnen nicht in allererster Linie um ihre Bedürfnisse, sondern um die des gelähmten Freundes. Und das ist die erste Erkenntnis und zugleich die erste Ermutigung, die ich euch heute Morgen mit auf den Weg geben möchte. Die Menschen in Freiburg brauchen Jesus. Klingt so selbstverständlich, ist es vielleicht auch, aber ich glaube, wir müssen uns und sollten uns diese Tatsache immer wieder neu vor Augen führen. Menschen, die ohne Jesus leben, sind verloren. Menschen brauchen Jesus, weil er diese Brücke bildet zwischen dem Menschen und Gott. Und ich sage es ganz ehrlich, wenn das nicht so ist, dann macht das Leben Jesu, dann macht das Kreuz, dann macht die Auferstehung keinen Sinn. Und dann macht unser ganzer Glauben und dann macht auch Gemeinde keinen Sinn. Aber weil das eben anders ist, ist es eine Ermutigung, dass Menschen Jesus brauchen. Die vier Freunde, von denen hier im Text die Rede ist, die hatten das eben erkannt. Sie hatten den Blick für diesen Gelähmten. Sie wussten, dass das Einzige, was ihrem Freund helfen konnte, eben dieser Jesus war. Und dazu möchte ich euch ermutigen, die Menschen in eurer Stadt vielleicht noch einmal ganz neu wahrzunehmen und zu erkennen, dass sie Jesus brauchen. Und ich betone, nicht mit Überheblichkeit, so nach dem Motto, ich weiß etwas, was du nicht weißt, sondern mit einem Herzen voller Liebe. Zu erkennen, dass Jesus selbst auf sie wartet. Jesus sagt uns in seinem Wort auf die Frage, welches Gebot das wichtigste sei, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das zweite ist ebenso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und daraus für mich die Frage, wen liebst du? Wen hast du im Blick? Und ich glaube, es ist ganz einfach, wenn wir unsere Mitmenschen nicht lieben, dann lieben wir Gott auch nicht. Und ich erlebe das, ich komme ja viel rum in Deutschland und in den Gemeinden, und ich erlebe das, dass man nicht lange nach Gemeinden suchen muss, die sich von der Welt abschotten, die sich versteckt halten und einen großen Bogen um Filme ab 12 und weltliche Musik machen. Und ich weiß, der Oliver zeigt heute Abend einen Film ab 12. Diese Gemeinden halten einen gehörigen Abstand zu jedem, der Bier trinkt, der nach einem verschossenen Elfmeter flucht, irgendetwas raucht, ein Tattoo hat oder Designer-Jeans mit Löchern trägt. Und sie gehen auch Homosexuellen aus dem Weg und starren missbilligend auf lila Haare und Irokesenschnitt. Zu viele Christen meiden diese Art von Mensch. Aber dabei vergessen wir ein ganz Wesentliches, dass Jesus für diese Menschen gekommen ist. Diese Menschen brauchen Jesus. Und Jesus hatte zuallererst genau diese Menschen immer im Blick, die ohne ihn leben, die ihn nicht kannten und die Hilfe in ihrem Leben brauchten. Als Jesus den Zolleinnehmer Levi anspricht und sich von ihm in sein Haus einladen lässt und mit Betrügern, Huren und anderen Menschen zusammen am Tisch sitzt, da wurde er von den Frommen kritisiert und hinterfragt. Und wir wissen das, was war die Reaktion Jesus? Er sagte, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen, die ohne ihn leben und nicht solche, die sich sowieso an seine Gebote halten. Ein weiterer biblischer Beleg. Jesus hatte zu mindestens 5000 Menschen gepredigt. Anschließend lesen wir nämlich von der Speisung der 5000. Und dann befiehlt er seinen Jüngern, mit ihm in ein Boot zu steigen, damit sie über den See ans andere Ufer fahren, um zur Ruhe zu kommen und gemeinsam zu beten. Und als sie dann am gegenüberliegenden Ufer ankommen, da ist die Menschenmenge schon wieder da. Ich finde die Geschichte immer ganz spannend, weil die sind ja quer über den See gefahren und die Menschen mussten ja außen rum, also die müssen in einem Wahnsinnstempo darüber sein, um wieder vor Jesus da zu sein. Und Jesus steigt dann aus diesem Boot und wir lesen von ihm, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er großes Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie eine Schafherde ohne Hirte. Deshalb nahm er sich viel Zeit, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. In der Übersetzung, die ich hier genommen habe, heißt es, dass Jesus Mitleid hatte. Luther übersetzt mit, es jammerte ihn. Oder andere Übersetzungen mit, es ging ihm an die Nieren. Und wenn wir in den Urtext schauen, da steht, es drehte Jesus die Eingeweide um. Jesus waren die Menschen nicht egal. Er litt mit und in ihrer Verlorenheit. Und er tut dies auch heute noch, im Jahr 2013. In Hamburg, in Berlin, in Kassel, in Siegen, in Dresden und eben auch Freiburg. Nehmt die Menschen von außen neu in den Blick. Und lasst es nicht zu, dass das Wissen um die Liebestat Jesu ein innergemeindliches Geheimwissen wird. Und bitte lasst uns darauf achten, dass wir die Frommen es nicht sind, die zwischen Jesus und den Menschen stehen, die nach Jesus auf der Suche sind. Wir können hier im Text nicht genau sehen, ob das so gewesen ist, aber es könnte sein. Der Gelähmte brauchte Jesus und die Freunde bringen ihn hin. Die Frage, die ich euch mitgeben möchte für die Woche, berührt es mich, dass Menschen, die in keiner persönlichen Beziehung zu Jesus leben, verloren gehen. Eine zweite Erkenntnis. Wir schaffen es nur zu viert. Die vier Freunde hatten erkannt, dass ihr Freund, der Gelähmte, Jesus braucht. Jetzt gab es ja eben nur ein Problem. Der Gelähmte war eben gelähmt. Und ich gehe davon aus, dass es ein Mann ist, das lesen wir hier, und der vielleicht so seine 70, 80 Kilo gewogen hat. Und dieser Mann konnte nicht alleine zu Jesus. Wenn er überhaupt eine Chance hatte, an Jesus heranzukommen, dann musste er getragen werden. Und diese vier Männer hätten das alleine nicht geschafft. Hier in dem Text aus Markus 2 braucht es vier verschiedene Leute, um einen Menschen zu Jesus zu bringen. Menschen zu Jesus zu bringen, das ist nicht nur die Aufgabe eines Pastors. Und das ist nicht nur die Aufgabe eines Evangelisten. Oder das ist nicht nur Aufgabe der DZM oder anderer Missionswerke. Jeder hat diese Aufgabe. Ich kann es nicht alleine schaffen. Du kannst es nicht alleine schaffen, wir alle sind nötig. Und auch dazu möchte ich euch heute Morgen ermutigen, euch das neu ins Bewusstsein zu rufen, dass wir unseren Teil tun, andere den ihren und Gott den seinen. Wir sind niemals die Antwort, Jesus ist sie immer. Und ich möchte dich ermutigen, deinen Teil dazu beizutragen, dass Menschen Jesus finden. Setz deine Gaben, die dir Jesus geschenkt hat, für ihn ein. Stell dich ihm zur Verfügung. Sag Jesus, hier bin ich, sende mich, hier ist das, was ich kann. Gebrauche mich als Werkzeug, setz mich ein und mach was Großes aus meinen vielleicht geringen Fähigkeiten und Gaben. Erinnern wir uns nochmal an das Wunder Jesu, als er 5000 Menschen satt macht. Da ist dieses Kind mit diesen 5 Broten und den 2 Fischen. Und in der Relation zu den 5000, die da satt werden sollten, war das alles oder war das, was er hatte, zu wenig. Aber dieser Junge nimmt sein Weniges, und das war vielleicht in dem Moment auch sein Alles, und stellt es Jesus zur Verfügung. Und was macht Jesus? Er macht etwas ganz Großes daraus. In Markus 10 lesen wir, aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben lasse als Lösegeld für viele. Mach dich klein, damit Jesus etwas Großes aus dir machen kann. Stell deine Gaben für ihn bereit. Es braucht hier in Markus 2, in dem Text, den wir gelesen haben von heute Morgen, 4 unterschiedliche Menschen, damit dieser Gelähmte zu Jesus kommt und geheilt wird. Und so geschieht Evangelisation auch immer im Team. Und auch dieses Jugendzeltprojekt, wenn wir es gemeinsam angehen, das kann nur im Team geschehen. Vielleicht bist du einer von vielen. Möglicherweise ist es deine Aufgabe zu beten oder ein Gespräch zu führen. Plakate aufzuhängen oder Flyer zu verteilen, zu moderieren oder ein Bistro mit anzupacken. Aber du wirst definitiv gebraucht. Im Jugendzelt, aber auch natürlich im alltäglichen Gemeindeleben. Jeder kann sich nach seinen Begabungen einbringen. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Ich habe gesagt, ich bin ein leidenschaftlicher Fußballfan. Der Oliver, der bei Facebook mit mir verbunden ist, der weiß das schon. Und immer wenn ich mich zu meinem Verein oute, je nachdem, wo ich unterwegs bin, das kann zu allen möglichen Reaktionen führen. Ich wage das aber einfach. Ich bin seit ich 4 Jahre alt bin Fan des FC Bayern München. Ja, gut. Hält sich so in Grenzen. Hier ist der SC Freiburg wahrscheinlich die Macht. Ist auch in Ordnung. Und deswegen, weil ich leidenschaftlicher Fußballfan bin, sind natürlich Bilder des Fußballs für mich immer ein super Bild. Und es ist im Fußball so, dass so eine Mannschaft so ein Spiel nie nur mit 5 Spielern gewinnen kann oder nur mit einem Spielertyp. Um so ein Spiel erfolgreich zu bestreiten, brauchst du vernünftige Abwehrspieler. Du brauchst ein kreatives Mittelfeld und du brauchst vorne die Stürmer, die das Tor machen. Es braucht ganz unterschiedliche Menschen in dieser Fußballmannschaft, damit das zum Erfolg wird. Und dann gibt es auch die ganz wichtigen Ersatzspieler, oder heute sagt man ja gerne Ergänzungsspieler, die dann im richtigen Moment reinkommen. Und vielleicht ist das auch bei dir und bei euch so. Es kommt der Punkt, wo du aufs Spielfeld gehörst. Und vielleicht auch der Punkt, wo du auf der Ersatzbank Platz nimmst. Du übernimmst deine Aufgaben, die anderen ihre. Und dann schau zu, wie Gott das seine tut. Ihr seid als Team, als Gemeinde zusammen unterwegs. Gemeinsam bringt ihr Menschen zu Jesus. Und er wird sie heil machen. Die Frage für die Woche, wo kannst du deine Begabungen ganz konkret einsetzen, damit Menschen eine Idee von Jesus bekommen? Eine dritte Erkenntnis, wir lassen uns nicht aufhalten. Die 4 Freunde, die fantastischen 4 hier im Text, die treffen eine Entscheidung. Sie wollten alles tun, was nötig ist, um ihren gelähmten Freund zu Jesus zu bringen. Und wir lesen das, als sie sich dem Haus nähern, kommen sie eben nicht rein, weil die Menge, weil der Andrang viel zu groß ist. Und die 4 lassen sich von diesem kleinen Problem aber nicht beirren und beschließen, ihren Freund notfalls auch mit Gewalt hineinzubringen. Sie klettern also auf das Dach des Hauses. Und damals hatten die Häuser in der Regel Flachdächer mit Balken in einem Abstand von einem knappen Meter. Und der Platz zwischen diesen Balken, der wurde eben gefüllt mit Reisig und Dung vermischtem Ton. Sie haben richtig gehört, Dung war da auf diesen Dächern. Und ich habe mir das mal so bildlich vorgestellt. Jesus lehrt in diesem Haus. Er ist so richtig im Schwung, im Flow, im Takt mit dem Heiligen Geist. Und dann kommt dieser erste Brocken getrockneter Mist auf seine Nase. Und er schaut nach oben und die Decke beginnt einzustürzen. Der Hausbesitzer ist mit Sicherheit nicht erfreut. Und plötzlich dringt Sonnenlicht durch dieses große Loch und breitet sich um diese Silhouetten von diesen 4 Männern, die sich vorbeugen und hinunterstarren. Und ich bin überzeugt davon, Jesus hat begonnen vor Freude zu lachen. Denn die 4 Freunde waren bereit, sich durch Hindernisse zu kämpfen. Sie sagten sich, wir lassen uns nicht aufhalten. Im Notfall graben wir uns und entschuldigen Sie das durch den Mist am Dach, um Jesus zu erreichen. Und das ist die Verknüpfung zur ersten Erkenntnis. Der Gelähmte brauchte Jesus. Und weil die 4 das wussten und fest daran glaubten, dass nur Jesus ihrem Freund helfen konnte, deswegen ließen sie sich von nichts und niemanden aufhalten. Aber dafür braucht es eben diese erste Erkenntnis. Und sie lassen sich auch nicht von irgendwelchen scheinbaren Hindernissen aufhalten. Eine Menge, die den Weg versperrt, kein Problem. Sie gehen über, unter, um oder durch sie durch. Ein Dach im Weg, kein Problem. Sie lassen sich von nichts und niemanden aufhalten. Sie gehen durchs Dach. Liebe überwindet Hindernisse. Und erinnert euch nochmal an den Vers aus Markus 12, den ich vorhin gelesen habe. Du sollst den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das zweite ist ebenso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die 4 Freunde hatten diese Liebe zu ihrem Freund. Vorbehaltlose Liebe, echte, aufrichtige Liebe. Und diese Liebe treibt sie zur Tat. Treibt sie dazu, diesen Freund zu nehmen, auf die Liege zu packen und zu Jesus zu bringen. Und dafür scheuen sie auch keine Mühen. Denn wir müssen uns das mal vorstellen. Die Temperaturen in Kapernaum zu der Jahreszeit, der Gelähmte auf der Liege, der Weg aufs Dach, das Abseilen, sicherlich keine leichte Arbeit. Aber die 4 Freunde lassen sich nicht aufhalten, weil ihre Liebe und ihr Vertrauen größer ist. Und wenn ihr in den kommenden Wochen überlegt, ob ihr das Jugendzelt einladet, dann ermutige ich euch, lasst euch nicht durch scheinbar unüberwindbare Hindernisse aufhalten, Menschen zu Jesus zu bringen. Voraussetzung dafür ist, dass wir natürlich erkennen und ein Herz dafür bekommen, dass Menschen Jesus brauchen und dass wir es gemeinsam tun. Und ich bin ja oft unterwegs in Sachen Evangelisation in Gemeinden und ich höre oft die Argumente, die gegen Evangelisation sprechen. Wahlen in der Gemeindeleitung, die Renovierung des Gemeindehauses, Stress und Belastung auf der Arbeit, 1000 andere Dinge, die wir zuerst anpacken wollen. Ich sage aber ganz klar und provokativ, all das darf uns nicht als Ausrede dienen, Menschen zu Jesus zu bringen, denn das ist der Kernauftrag, den wir als Gemeinde haben. Jesus war in Kapernaum und es war die Zeit, den Gelähmten zu ihm zu bringen. Und ich ermutige euch, traut Jesus zu, dass er im Rahmen der Jugendevangelisation, aber auch im Alltag eurer Gemeinde Menschen heil machen möchte, an Leib, an Geist und Seele. Und dass er das kann, dass er Menschen in seine Nachfolge rufen will. Jesus lebt, er wirkt und er lädt alle ein, ihm nachzufolgen. Und trag deinen Teil dazu bei, dass Menschen gerettet werden und nach Hause geliebt werden. Lass dich durch nichts aufhalten, weil es jetzt gilt. Und die Frage, die sich da für mich anschließt für die Woche, welches Dach ist dir im Weg? Was hindert dich, Menschen zu Jesus zu bringen? Eine vierte und letzte Erkenntnis: Ehre, wem Ehre gebührt. Die vier Freunde bringen diesen Gelähmten zu Jesus. Und Jesus sieht diesen kranken Menschen und wir haben gelesen, was er sagt. Er sagt: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann fordert er ihn auf: Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause, du bist gesund. Und kaum zu glauben, das Wunder geschieht. Der Mann steht auf, nimmt seine Trage und geht hinaus. Und auch dazu möchte ich euch heute Morgen ermutigen. Vertraut, vertraut wie diese vier Freunde hier. Denn sie erleben, dass ihr Vertrauen belohnt wird. Glaubt fest daran, dass Jesus auch heute noch Wunder tut. Denn das ist mir wirklich so ein Anliegen, dass ich in so vielen Gemeinden erlebe, dass dieser Glaube an das Wirken Jesu verloren gegangen ist. Aber er wirkt heute noch. Er heilt noch, er spricht in das Herz und das Leben von Menschen und er schenkt Veränderung. Wir hatten gerade bei der DZM einen ehrenamtlichen Mitarbeiter, der im letzten Jahr bei einer Zeltorganisation zum Glauben gefunden hat. Ganz junger Mann, noch 10 Jahre jünger wie ich. Jetzt habe ich ja mein Alter fast schon verraten, also 26 ist er. Und der war bei uns, hat jetzt geholfen, Planen zu waschen. Und der hat bei diesem Zelt zum Glauben gefunden, er war hochgradiger Alkoholiker. Und er hätte vielleicht noch 1-2 Jahre so weiter gesoffen, dann wäre er tot gewesen. Und er hat sein Leben Jesus übergeben und hat aufgehört mit dem Alkohol, war jetzt wie gesagt 4 Wochen bei uns, hat mit dem Zeltmeister eine gute Freundschaft. Und es ist so genial zu sehen, wie Jesus heute noch in Herzen schreibt und Leben verändert. Ich war vor einigen Wochen im Haus Schönblick in Schwäbisch Gmünd, das ist sicherlich dem einen oder anderen bekannt. Und wenn man dort aus dem Kongresscenter rausgeht, dann ist da so ein großer weißer Balken auf dem Boden und darüber oder darunter steht: Den Blick heben. Und ich weiß nicht genau, warum das da steht. Mir hat mal einer gesagt, weil dahinter so Stufen kommen, die man nicht richtig sieht. Aber ich habe mir das so erklärt und ich finde das viel besser. Genau darum muss es nämlich gehen, den Blick heben. Lasst uns den Blick auf Jesus richten, weg von uns. Denn ich glaube, wenn wir beginnen, unseren Erfolg an Gottes Wirken zu messen, dann bewegen wir uns auf ganz gefährlichen Terrain. Die Menschen in dem Haus, in dem Jesus hier predigt, die erleben das Wunder. Und was tun sie? Sie loben Gott. Ehre, wem Ehre gebührt. Und deswegen ermutige ich euch, lasst uns das Danken und Loben nicht vergessen für das, was Jesus tut. Ich habe mir das mal angewöhnt, dass ich jeden Morgen Gott dafür danke und bete, dass ich gesund bin, dass ich Arme, Hände und Beine bewegen kann, dass ich hören, sehen, sprechen, denken und fühlen kann. Denn es ist keine Selbstverständlichkeit. Die Frage, die ich euch mitgeben möchte für die Woche: Danke ich Gott täglich für all das, was er mir schenkt? Nehme ich eigentlich noch wahr, wie viel Gutes er mir jeden Tag aufs Neue tut? Ich möchte schließen mit einer Begebenheit aus einem Film. Der Film heißt Jede Sekunde zählt, The Guardian im Original, mit Kevin Costner. Und Costner spielt in diesem Film einen Rettungsschwimmer. Und am Ende des Films fragt ein Rettungsschwimmer in Ausbildung den seinen dienstquittierenden Kollegen, der eben von Costner gespielt wird: Wie viele? Er möchte wissen, wie viele Menschen dieser Rekordhalter gerettet hat. Und der junge und ehrgeizige Schwimmer geht davon aus, dass er jetzt so eine Zahl hören wird: 2.000, 3.000. Stattdessen antwortet Costner: Wie viele? Bei mir waren es 22. Und der junge Mann ist total schockiert. 22, sagt er mit großer Enttäuschung. Ich habe gedacht, dass sie viel mehr gerettet hätten. Und da schaut der Veteran über die Schulter und sagt: 22 ist die Anzahl derer, die ich verloren habe. Das ist das Einzige, was ich jemals gezählt habe. Die Menschen in Freiburg brauchen Jesus. Setzt deine Gaben voll und ganz für Jesus ein und lasst dich durch nichts und niemanden aufhalten. Ich möchte euch ermutigen, voller Vertrauen, gemeinsam Jesus in Freiburg groß zu machen. Vielleicht mit dem Jugendzelt, vielleicht auch ohne, aber auf jeden Fall als Gemeinde in dieser Stadt. Gott der Vater lädt heute auch noch Menschen ein, sein Kind zu werden, weil er jeden Menschen liebt, weil er sich nach ihm sehnt, ihn vermisst. Und weil er möchte, dass alle Menschen in die himmlischen Wohnungen einziehen und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Das sagt Gott uns in seinem Wort. Lasst uns tagtäglich Botschafter des Evangeliums, der besten Nachricht der Welt, in Worten und in Taten sein. Gott segne euch dabei.